Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NBV-Podcasts Unser Spiel. Heute dreht sich alles um das Thema Integration. Und zu Gast sind heute im Podcast der Dirk Hori, unser Zuständiger im Niedersächsischen Basketballverband für das Thema Integration. Und wir haben einen Gast aus dem Landessportbund Niedersachsen, und zwar den Roy Gündel. Herzlich willkommen an euch beide und auch herzlich willkommen an alle Zuhörer.
Dankeschön.
Danke.
Ich würde mal so anfangen, dass ihr euch mal einfach kurz vorstellt, und würde gerne bei Dirk beginnen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Podcast und vielen Dank an Roy, dass er sich zur Verfügung stellt. Danke an Johannes, an dich, dass du die Moderation so schön übernimmst. Ich bin Dirk Puri, ich bin im Ressort Integration seit Ende 2014, jetzt im nächsten Monat dann schon 4 Jahre, komme aus dem Basketball, habe mit 10 Jahren angefangen, Basketball zu spielen, musste dann vor 1-2 Jahren mit ja tatsächlich 40-jähriger Erfahrung ungefähr dann aufhören, weil eine Knieverletzung mich rausgebracht hat. Gleichzeitig hat sich auch noch unsere Mannschaft dann aufgelöst. Ich habe Basketball schon im Background, habe viel Erfahrung in verschiedenen Vereinen und darf jetzt, wie gesagt, dieses Integrationsressort beim MBV leiten, und das macht mir sehr viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich mal einfach weitergeben an Roy.
Hallo in die Runde, Roy Gündel. Ich arbeite seit 2008 beim Landessportbund, habe angefangen als Referent im Team Integration, und seit 2017 leite ich das Team und bin schon sehr, sehr lange mit dem Thema verbunden, habe im Studium mich auch schwerpunktmäßig mit Integrationsforschung beschäftigt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch seit Kindesbein an im Sportverein aktiv. Erst Fußball, später Badminton, habe in meinem Verein auch alle möglichen Positionen vom Pressesprecher bis zum Vorsitzenden durch, und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen, und ich starte mal mit der ersten Frage. Vielleicht in die Runde, gar nicht konkret an Dirk, dich oder Roy. Was versteht man unter Integration im Allgemeinen? Und vielleicht so eine Anhangfrage, ist es überhaupt noch zeitgemäß, dieser Begriff?
Also Integration als Begriff bedeutet für mich eigentlich, dass jemand dazugehört und sich auskennt. Und man kann es allerdings für verschiedene, unterschiedliche Dinge verwenden. So landläufig allgemein denken viele wahrscheinlich daran, wie Menschen sich in einem fremden Land zurechtfinden. Und wenn etwas integriert ist, dann ist es Teil von einem größeren Ganzen, und es gehört dazu. Der Begriff ist meiner Meinung nach allerdings immer noch vorrangig mit einer Anpassungsleistung von Migranten und deren Nachkommen verbunden. Und der Begriff Inklusion trifft es für mich eigentlich konkreter, ist allerdings eher mit Menschen mit Handicap verbunden im allgemeinen Sprachgebrauch. Inklusion trifft es eigentlich eher genauer. Und was ich auch dazu noch sagen möchte, ist der Begriff Migrationshintergrund. Das nehme ich auf jeden Fall immer wieder mal wahr, ist so als Stigma verwurzelt. Und daher wird der aktuell zu Recht auch diskutiert.
Dirk, ich glaube, du hast gerade schon ganz wichtige Punkte genannt. Ich greife mal deinen Begriff der Zugehörigkeit auf. Wir verstehen unter Integration so etwas wie Aushandlungsprozesse, die auf Augenhöhe stattfinden und die das Ziel haben, Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe zu sichern und soziale Ungleichheiten abzubauen. Das ist unser Integrationsbegriff. Und da geht es eben um Zugehörigkeit, um Chancengleichheit, um Teilhabemöglichkeiten. Und du hast auch recht, der Begriff ist umstritten, und das nehmen wir auch wahr, und wir begleiten auch die Diskussion, die es seit einigen Jahren gibt. Und das hat auch Gründe, dass der Begriff umstritten ist. Also besteht immer die Gefahr, dass wir Menschen, die wir eigentlich über integratives Engagement zusammenbringen wollen, erst recht trennen in verschiedene Schubladen, mit und ohne Migrationshintergrund zum Beispiel. Du hast es ja erwähnt, den Begriff Migrationshintergrund, und wir zementieren sozusagen Unterschiede. Und oft schwingt auch sowas mit wie eine Vorstellung davon, wir hätten eine Aufnahmegesellschaft, die ist in sich irgendwie homogen. Und dann kommen von außen Menschen dazu, die anders sind, und diese Andersartigkeit sei irgendwie das Problem, das behoben werden müsste. Und das ist natürlich in einer vielfältigen, in einer offenen Gesellschaft nicht so. Und entsprechend hat dieser Integrationsbegriff auch kritische Aspekte. Trotzdem bleiben wir aktuell noch bei diesem Begriff, weil er auch bestimmte Vorteile hat. Zum Beispiel, dass wir Menschen, die wir in den Verein erreichen wollen, die sich ehrenamtlich engagieren, mit dem Begriff eher erreichen können, als wenn wir jetzt von Diversity oder so sprechen, oder Inklusion, hast du ja genannt, hat einfach eine andere, im öffentlichen Darstellung einfach eine andere Bedeutung. Und uns geht es ja auch darum, dass wir die Menschen da abholen, wo sie sind, und dass wir einfach darüber nachdenken, was verstehen wir jeweils unter dem Begriff, den wir verwenden, also hier Integration. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer wieder verständigt, was verstehen wir gerade darunter, damit man nicht aneinander vorbeispricht. Und vielleicht noch ein Punkt, Migrationshintergrund, du hast es erwähnt, ist gerade stark in der Kritik, auch in der öffentlichen Debatte, das ging ja durch die Presse. Und das hat auch damit zu tun, dass es eine Fremdzuschreibung ist. Also da sind Kinder, die haben überhaupt keine Zuwanderungsgeschichte. Da hat vielleicht ein Elternteil als Kind, ist nach Deutschland gekommen, aber denen klebt das Label, oder denen wird das Label angeklebt, angeheftet, Migrationshintergrund, aus dem sie nicht rauskommen. Und das würden sie sich selber aber niemals auferlegen. Und so gesehen ist es halt ein Stigma. Und deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Gleichwohl sind wir immer wieder in der Situation, dass wir auch solche Begriffe verwenden, weil sie in den Förderlogiken von Programmen verankert sind, und weil es manchmal sehr, sehr schwierig ist, solche Begriffe zu vermeiden in Sprachgebrauch.
Ja. Absolut richtig. Ich finde allerdings auch, was ich so beobachte, wir haben uns in den letzten Jahren schon ordentlich verbessert. Also da gibt es eine Entwicklung. Weil wenn man mal überlegt, wie wir angefangen sind, so 2015 mit der Flüchtlingswelle, wie wir uns da so verhalten haben, und jetzt glaube ich, dass da langsam eine Verbesserung sich einstellt. Also es ist ja ein wechselseitiger Prozess, wenn Personen einwandern und Gruppen einwandern. Und man versucht ja, diese Leute an der Mehrheitsgesellschaft, wie man so schön sagt, zu beteiligen. Und dieser Prozess ist eigentlich auf einem guten Weg. Und ja, allerdings bedarf der einer stetigen Begleitung und Aufmerksamkeit, die sich gerade bei jüngeren Menschen irgendwie so zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt. Das beobachte ich zumindest bei meiner Tochter und ihrem Umfeld und so weiter. Und diese jüngeren Leute, die entwickeln ein sensibleres Auge auf Umwelt und Mitmenschen. Das finde ich richtig gut. Was den Sport als Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklung betrifft, sehe ich also wirklich viele Angebote für Personen aus dieser Zielgruppe. Viele Sportvereine engagieren sich für neue Mitbürger und haben gezielte Angebote oder binden sie aktiv in bestehende Angebote ein. Und das unterstützen wir fortwährend, und das ist eine tolle Aufgabe.
Ich finde das gut, dass du das angesprochen hast mit den positiven Entwicklungen, weil das manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Ne? Wir sprechen über Integration ganz oft immer dann, wenn irgendwas schiefläuft, also wenn es Konflikte gibt oder wenn es irgendwelche rechtsextremen Vorfälle gibt oder so. Und übersehen manchmal, das ist zumindest meine Überzeugung, dass sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel bewegt hat. Also ich habe mich ja lange mit dem Thema beschäftigt, auch im Studium. Und wenn man mal nachzeichnet, was seit den 60er Jahren, als die erste Anwerbeabkommen geschlossen wurden mit der Türkei und anderen Ländern später, was sich seither getan hat, das ist eigentlich eine extrem positive Entwicklung. Und insgesamt auch die Liberalisierungsprozesse in der Gesellschaft, ne? Frauenrechte und jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe und andere Dinge. Also es gibt so sehr große Fortschritte, die in Richtung Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft gehen. Und gleichzeitig sind wir aber in einer Situation oder in einer Phase, wo es sehr viele Konflikte öffentlich ausgetragen werden. Also man das Gefühl hat, es wird irgendwie immer rauer, es gibt immer mehr Konflikte. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil immer mehr Menschen immer selbstverständlicher ihre Bedarfe auch äußern, eben weil sie die Chance dazu haben. Und das ist gut so. Und du hast die jüngere Generation angesprochen. Das denke ich auch, das gibt da nochmal eine andere Art, mit Vielfalt umzugehen bei Menschen, die damit ganz selbstverständlich aufwachsen. Und das ist ein Riesenvorteil, also ein Riesenpotenzial, was da noch schlummert, was wir dann auch irgendwie ausschöpfen müssen in Zukunft.
Ja, wollte ich auch gerade einhaken, dass dieses Thema, ich meine, ihr habt es beide angesprochen, wenn ich gucke bei uns in der Jugendbildung im NBV, was hier für Ideen drin sind, in der NBV-Jugend, was da für Ideen schlummern, die wirklich dieses Thema, ob das jetzt nun Vielfalt ist, also bezogen auf sexuelle Vielfalt, ob das jetzt Integration ist, Inklusion, ne, oder auch das Thema Rassismus, das wird irgendwie angesprochen. Und ich sehe weniger, dass sich die Jüngeren nicht engagieren wollen, sondern sie wollen sich speziell eben für diese Themen stark machen und engagieren. Das sehe ich ganz, das ist relativ groß. So zumindest mein Eindruck. Und ich glaube, dass da auch so dieses Thema ist, warum sollten das Vereine machen? Ich glaube, dass man einfach offen ist, eben auch dieses Engagement, diese Rahmenbedingungen eben auch zu schaffen. Und es hat ja niemand gesagt, dass der Vorstand, der vielleicht schon länger da im Amt ist, dass der da jetzt noch ein Thema auf den Tisch bekommt, sondern es gibt wahrscheinlich ganz viele junge Personen, die das gerne übernehmen würden und man das einfach nur begleiten muss.
Genau, also es gibt ja zwei wichtige Aspekte, warum sich Vereine für das Thema interessieren sollten, in ihrem eigenen Interesse. Das eine ist Mitgliederentwicklung, das andere ist Ehrenamt. Und bei der Mitgliederentwicklung muss man einfach sagen, die Sportvereine haben ja eine extrem hohe Bindungskraft. Ne? Über 70% von Kindern sind Mitglied im Sportverein. Das ist ein extrem hoher Wert und das ist super. Nur die Gesellschaft ist heute nicht mehr das, was sie vor 20, 30, 40 Jahren war. Und sie wird auch in den nächsten 20 Jahren sich noch weiter verändern. Und wenn Vereine auch zukünftig Nachwuchs generieren möchten und die Bindungskraft erhalten wollen, dann müssen sie auch schauen, wie sie sich unter veränderten Rahmenbedingungen attraktiv halten können. Ja, also wenn die Gesellschaft vielfältiger wird, dann wird die Perspektive auf Sport auch vielfältiger. Wir sehen das im Bereich Gesundheitssport, was dafür in den letzten Jahrzehnten so sich entwickelt hat. Wir sehen es aber auch im Hinblick auf das Themenfeld Integration, weil das ganze Vereinswesen, wie es in Deutschland gibt es in der Welt sonst nur sehr, sehr selten. Das heißt, je mehr Menschen mit Migrationserfahrung in Deutschland leben, desto mehr Menschen leben hier auch, die nicht diese Vereinssozialisation haben, ab Werk sozusagen, sondern die auf anderen Wegen angesprochen werden müssen, die möglicherweise auch andere Bedarfe haben. Das muss man aushandeln, deswegen Aushandlungsprozesse. Und das ist das eine. Also es geht hier wirklich um Mitgliederentwicklung. Und auf der anderen Seite geht es auch um freiwilliges Engagement. Das ist ja bereits angeklungen, dass viele junge Menschen eben nicht, wie man das manchmal so lapidar sagt, keinen Bock mehr haben oder sich nicht engagieren. Im Gegenteil, wir haben eine Generation jetzt vor uns, die extrem politisch ist, die sehr, sehr engagiert ist, aber die sehr stark an Themen orientiert sich einbringen möchte und weniger an Funktionen orientiert. Und deswegen wird sich auch im Hinblick auf ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sich einiges tun müssen, gerade im Hinblick auf das Themenfeld Integration.
Ganz richtig. Also da bin ich ganz bei dir, Roy. Und ich sehe das genauso. Die Entwicklung der Gesellschaft geht in zur Vielfalt. Es wird vielfältiger. Das ist einfach so. Und wenn Vereine das vielleicht möglicherweise nicht sehen wollen oder sich dem verschließen, dann entgeht denen eine große Chance, diese Leute mit einzubinden. Und dann geht es auch an die Mitgliederzahlen, weil der Zug sozusagen die Reise in diese Richtung geht. Jüngere Menschen, habe ich so das Gefühl, gehen teilweise viel selbstverständlicher damit um, gehen eher auf die Leute zu. Und die suchen dann auch modern und zukunftsorientierte Vereine, die diese Themen dann auch behandeln und oder die selbstverständlich dort verwurzelt sind. Und wichtig ist ja auch, dass man sieht, dass man von diesen Leuten auch was lernen kann. Ne? Also die bringen andere Sprachen mit, die bringen eine andere Kultur mit, die bringen anderes Essen mit. Nehmen wir mal das Beispiel Vereinsfeier, Mannschaftsfeier. Da gibt es dann typischerweise die Bratwurst auf dem Grill. Aber wenn ich jetzt einen Mannschaftskollegen habe oder eine Kollegin, die mal was Schönes, Leckeres aus der eigentlichen Heimat zubereitet und mitbringt, das ist da total cool, wenn man dem auch offen gegenüber ist, das probiert. Möglicherweise werden dann Rezepte ausgetauscht. Es werden Beziehungen aufgebaut darüber. Ich koche das vielleicht nach. Wenn ich mal hier aus dem Nähkästchen plaudere, also vor 10 Jahren gab es ja noch keinen Couscous bei mir in der Küche. Das ist jetzt selbstverständlich. Sowas wird bei uns auch gekocht. Vegetarische Küche wird mehr und mehr. Das kommt auch aus den Ländern, weil man vegetarische Küche halt auch mit viel Gewürzen zubereiten muss, damit ja, der Geschmack dann halt auch richtig durchkommt. Und ja, Kreuzkümmel, Kurkuma, also Sachen, verschiedene Gewürze und so weiter ziehen in die Küchen ein. Und das Thema ist unheimlich spannend, vielfältig. Und deshalb sollte man immer offen sein gegenüber neuen Leuten, neue Sachen kennenzulernen. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln.
Das Beispiel mit den Vereinsfeiern und den Grillabenden ist finde ich immer sehr super, weil es deutlich macht, wie sie so Veränderungsprozesse vollziehen und dass sie auch nicht immer ohne Konflikte ablaufen. Ne? Du hast den vegetarischen Aspekt angesprochen. Es war vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren noch nicht selbstverständlich, dass man auch als Vegetarier da bei solchen Feiern ordentlich verköstigt wird. Da ging es eher in die Richtung, man kann ja die Beilagen daneben. Das ist heute anders und das Gleiche passiert ist ein bisschen zeitversetzt mit dem Thema Schweinefleisch, auch aus religiösen Gründen. Ne? Und sowas läuft selten ohne Konflikte ab, weil es natürlich, wenn da, wo es Veränderungen gibt, gibt es auch Widerstände. Warum müssen wir denn jetzt auf jede Kleinigkeit Rücksicht nehmen, so nach dem Motto? Und wichtig ist, solche Konflikte positiv zu deuten. Also die entstehen ja nicht, oder die entstehen dadurch, dass Menschen mit anderen Bedürfnissen, hier zum Beispiel religiöse Bedürfnisse, sich selbstverständlicher artikulieren, was sie wollen. Und das ist eigentlich gut, weil das heißt Teilhabe. Und dann entsteht Reibung und dann ist es wichtig, dass Vereine lernen, solche Konflikte einfach auszutragen und natürlich konstruktiv auszutragen und Lösungen zu finden. Das ist das, was wir auch, wo wir versuchen zu unterstützen, auch durch unsere fachliche Beratung. Und das ist bei einer Vereinsfeier und einem Grillabend vielleicht noch relativ easy. Es gibt natürlich andere Themen, die konfliktbeladener sind, wo es dann wirklich schwieriger wird. Stichwort Schwimmen in geschützten Räumen oder so. Also wo man dann ein bisschen mehr ins Fachliche auch gehen muss. Und deshalb wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich will noch einen anderen Punkt kurz erwähnen, nämlich auch nochmal, warum sich Vereine damit beschäftigen sollten. Das soziale Profil spielt auch eine große Rolle. Also Vereine haben über integratives Engagement ja auch die Möglichkeit, sich als wichtiger Akteur in der Kommune darzustellen, der auch Mehrwert für die Gesellschaft generiert. Und das ist nicht unwichtig, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, welchen hohen Stellenwert Sportvereinswesen in der Gesellschaft und auch in der Politik hat, hat er ja nicht, weil man sich jede Woche irgendwie zum Training trifft und am Wochenende ein Punktspiel hat, sondern weil der Sport für die Gesellschaft wichtig ist. Und weil er eine bestimmte Funktion hat, Gesundheitsförderung, Menschen zusammenzubringen, sozialer Ausgleich. Und genau das ist auch der Auftrag für den Sport, dem er nachkommen muss, um auch zu rechtfertigen, warum er so einen hohen Stellenwert hat. Also insofern ist das eine ganz wichtige Geschichte. Und ich kann nur dafür werben, sich als Verein einfach damit auseinanderzusetzen.
Ja, das sind natürlich, das sind viele Punkte, ne, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte, oder ich glaube, einfach mal so im Vereinsumfeld Augen und Ohren offen halten sollte, was man alles machen kann. Da kommt vielleicht, also mit Sicherheit haben wir auch noch einiges vergessen, was an neuen Ideen vielleicht entstehen kann. Welche Stellen gibt es, Dirk vielleicht zum NBV oder Heu zum LSB, wie können sich Vereine Unterstützung holen, die sagen, hey, ich würde das gerne, da würde ich gerne was machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie, trotz, dass sie diesen Podcast gehört haben, aber ich weiß nicht so richtig, wie, und ich würde mich da vielleicht gerne beraten lassen oder den ersten Schritt gehen.
Ja, also erstmal gibt es Fördermöglichkeiten über den NBV und dann auch über den LSB, wenn ich Angebote für die Zielgruppe formulieren möchte. Das ist eigentlich ganz niederschwellig. Da gibt es dann ein Beratungsangebot vom NBV. Die Leute, die da Interesse haben, die Vereinsvertreter, die können die jederzeit ansprechen. Meine Kontaktdaten sind auf unserer Homepage zu sehen. Es gibt Qualifikationsmöglichkeiten wie Fit für die Vielfalt, wo wir versuchen, engagierte Handwerkszeug zur Konfliktbewältigung an die Hand zu geben. Und ja, das sind so die Punkte, die ich dazu beitragen kann.
Genau, also es ist immer wichtig aus meiner Sicht, sich da auch Rat zu holen und Hilfestellung zu holen, wenn man ganz am Anfang steht. Wir haben als Landessportbund, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Viele Sportbünde vor Ort auf Landkreisebene haben sogenannte Koordinierungsstellen, Integration im Sport, die tätig sind und vor Ort Vereine beraten, die sie auf den Weg machen wollen und begleiten, auch Hilfestellung geben, wenn es mal um Förderanträge geht oder wenn es um Vernetzung geht, die da wirklich ganz tolle Arbeit leisten seit 2017. Aber auch sonst haben Sportbünde in der Regel Ansprechpartner für das Themenfeld Integration, meistens angesiedelt in der Sportentwicklung. Also das gibt es schon. Man kann aber auch direkt mit uns in Kontakt treten. Wir beraten natürlich auch, machen gerne auch sogenannte Erstgespräche, wo wir mal schauen, wo steht der Verein, wo könnte es hingehen, vermitteln die entsprechenden Kontakte vor Ort. Ich finde, es ist auch wichtig, tatsächlich als Verein mal zu gucken, wen gibt es denn vor Ort? Also wer ist denn eigentlich in meinem Einzugsgebiet so aktiv im Themenfeld? Das sind ganz häufig Quartiersmanager, also kommunale Einrichtungen, die sich sehr, sehr freuen würden über Kontakt zu den Sportvereinen, weil sie auch wissen, wie wichtig Sport ist und was Sport leisten kann in dem Zusammenhang. Also da kann ich nur für werben, Kontakt aufzunehmen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir da auch diese Kombination aus Hauptberuf und Ehrenamt haben. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Und natürlich gibt es auch Fördermittel, das hat Dirk auch angesprochen. Da sind wir in Niedersachsen, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und können dann auch neue Angebote unterstützen, Veranstaltungsformate, umfangreichere Projekte. Also da gibt es einiges im Repertoire. Und da schauen wir immer, was ist der Bedarf gerade und wie können wir das Ganze möglich machen.
Sehr, sehr gut. Also ich glaube, da ist einiges dabei, was man sich angucken kann. Und ja, ganz zur Not, wir hängen mal die Kontaktdaten mit an. Dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch direkt bei Dirk oder auch bei dir, Roy, so habe ich es zumindest mitgenommen, direkt melden, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Wenn wir mal in das, wir stellen uns jetzt vor, wir leiten da erste Schritte ein und wir versuchen da im Verein irgendwas zu bewegen. Mit welchem Konfliktpotenzial muss ich rechnen und worauf kann ich mich eventuell vorbereiten?
Ich kann ja mal einsteigen. Also erstmal ist auch ein Sportverein ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich mich als Verein auf den Weg mache, integrativ tätig zu werden, dann werde ich auch innerhalb des Vereins Kontroversen haben, so wie es in der Gesellschaft insgesamt auch ist. Das muss einfach klar sein. Und das heißt, es beginnt eigentlich damit, eine eigene Haltung zu entwickeln, also sich zu hinterfragen, warum beschäftigen wir uns damit und was wollen wir erreichen? Darüber haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Das sollte aus meiner Sicht ganz am Anfang stehen, sich ein Ziel zu stecken, sich die eigene Überzeugung zu hinterfragen und auch transparent zu machen. Das Zweite ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir unter Integration Aushandlungsprozesse verstehen. Und das bedeutet für mich, dass wir als Verein bei der Entwicklung von integrativen Angeboten nicht selber darüber entscheiden, was denn für die Menschen das Richtige ist, sondern dass wir sie einbeziehen. Weil sonst entsteht der Konflikt, dass Angebot und Nachfrage nicht übereinstimmen. Also ein bisschen weg von diesem Denken in Zielgruppen, nenne ich es jetzt mal, hin zu Dialoggruppen. Also diejenigen, die ich in den Verein holen möchte, in den Prozess der Entwicklung von Angeboten einbeziehen, um die Bedarfe abzuklopfen. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch und vielleicht logisch, aber es ist natürlich in der Praxis ein bisschen komplizierter, weil der Verein ja häufig gar keinen Zugang hat zu den Menschen, die er erreichen möchte. Deshalb immer unser Plädoyer geht an die Akteure vor Ort, Quartiersmanager, Stadtteiltreffs, also alle die, die den Zugang haben und versucht darüber die Nachfrage oder die Bedarfslage einfach mal zu analysieren. Weil sonst steht, wie gesagt, der Konflikt, dass man aneinander vorbei agiert und dann frustriert ist, weil Angebote nicht angenommen werden und dann guckt, wer wohl schuld ist. Und das kann man vermeiden. Das sind so die ersten Punkte, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind. Und was auch aus der Erfahrung heraus, man darf auch nicht zu viel erwarten. Also man darf jetzt nicht erwarten, weil man mit ganz viel Herzblut ein neues Angebot kreiert. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Basketballangebot, was irgendwo auf dem Schulhof stattfindet, weil da Körbe stehen und was total niederschwellig in der Wohnsiedlung angesiedelt ist, dass man dann gleich überrannt wird von Kindern und Jugendlichen, die daran teilnehmen. Das ist ja mit allen anderen neuen Angeboten auch so, dass man nicht sicher sein kann, dass es immer gleich funktioniert. Also man braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz und muss mal Dinge ausprobieren. Also braucht Mut, Dinge auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht mal nicht gleich klappen. Das sind so meine wichtigsten Punkte.
Ja, absolut richtig. Und ergänzen möchte ich noch, dass Konfliktpotenzial vielleicht gar nicht mal unbedingt bei den Regeln der eigentlichen Sportart liegen, vielleicht eher drumherum. Aber da, das ist natürlich dann Aufgabe der Engagierten, der Trainer, dann die Regeln drumherum auch ein bisschen einzufordern. Und da muss man aber auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und muss die Leute versuchen, so ein bisschen mitzunehmen. Ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten auch einen Teamkollegen hier beim Osnabrücker Sportclub aus Südsudan. Und der war immer der Erste in der Halle. Und der war auch der Letzte in der Halle. Der wollte spielen. Wir sind ja schon ein bisschen älter gewesen, als wir noch gespielt haben. Und der war noch ein bisschen jünger. Da konnte man merken, dass der Bock hat. Und alle Rahmenregeln sozusagen, ich sage jetzt mal so ganz typisch die deutsche Pünktlichkeit und so weiter, da sind so Punkte, wo man sich reiben könnte, aber wenn man mit viel Gefühl und Verständnis auf die Leute zugeht, sind die meistens gewillt mitzumachen und meine Erfahrungen sind absolut positiv und groß Konfliktpotenzial. Habe ich aus der Erfahrung jetzt nicht gesehen. Aber auch da möchte ich nochmal die Qualifikationen verweisen, die wir anbieten, um dem vorzubeugen.
Es ist ja auch so, dass Konflikte nicht was Negatives sind per se, ne? Hatten wir vorhin kurz das Thema. Konflikte entstehen ja dadurch, dass Menschen sich austauschen über ihre Bedarfe oder Bedürfnisse oder ihre Meinung. Und es ist schon mal gut, wenn sie das überhaupt tun, weil das bedeutet, dass man sich halbwegs zumindest auf Augenhöhe miteinander austauscht. Und es gibt verschiedene Formen von Konflikten. Also erstmal muss man festhalten, Integration ist immer konfliktträchtig. Weil wenn Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen, dann gibt es immer Reibung. Und das Kunststück ist, Räume zu schaffen, das auszuhandeln und das Ganze positiv zu deuten. Das ist meine feste Überzeugung. Man kann unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Konflikten. Ein Konflikt kann ja sein, dass in einem Verein bestimmte Dinge, wir haben vorhin über Vereinsfeste gesprochen, vielleicht aber auch die Art und Weise, wie Training stattfindet, bestimmte Dinge einfach aus der Gewohnheit auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden und dass Veränderungen immer dazu führen, dass einige sagen, oh, warum? Ne? Also, dass diese Art von Konflikten bei sich etwas verändert. Das ist so in einer vielfältigeren Gesellschaft, dass Veränderung das neue Normal ist, wenn man so will. Das andere ist, wenn es tatsächlich darum geht, Konflikte anzugehen, weil es irgendwie Machtunterschiede gibt, also weil jemand aufgrund seiner Funktion seinen Willen durchdrücken will. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Die haben wir aber nicht nur im Themenfeld Integration. Die haben wir ja eigentlich in allen Belangen, im Verein, aber auch in der Gesellschaft. Und das Dritte, was auch wichtig ist, und dann kommen wir schon ein bisschen in einen ganz anderen Themenbereich rein, es gibt natürlich auch Konflikte, die daraus resultieren, dass es Menschen gibt, auch in Sportvereinen, die Idee einer offenen Gesellschaft ablehnen. Also die per se aufgrund ihrer weltanschaulichen Einstellung kulturelle Vielfalt ablehnen, Einwanderung ablehnen und wo es dann auch um möglicherweise rassistische Ressentiments oder so geht. Das ist natürlich eine Art von Konflikt, die nochmal eine ganz andere Dimension hat. Ne? Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Das Erste mit den Gewohnheiten, das ist was, das muss ein Verein lernen. Da gibt es auch entsprechende Fortbildungen zu, wie man das steuern kann, auch wie man damit umgehen kann, wenn es im interkulturellen Kontext ist. Es gibt ja diese Fortbildung Fit für die Vielfalt, die da ansetzt. Und das andere ist eben bei solchen, bei den Themen wie Rassismus, wo man klare Grenzen ziehen muss. Auch da gibt es hier im Haus der Kolleginnen, die entsprechende Weiterbildung anbieten. Da muss ein Verein natürlich eine klare Haltung entwickeln. Das kann man nicht aushandeln. Also man kann nicht ergebnisoffen aushandeln auf Augenhöhe, ob man bestimmte demokratische Grundwerte ad acta legt oder nicht. Ne, das ist klar, denke ich.
Absolut. Also da sollten die Vereine auch aufmerksam sein und gegen ja, mögliche Rassisten dann auch konsequent vorgehen, meiner Meinung nach. Und mein Weg eigentlich, den ich vorlebe, versuche auch, ja, ich kann das nur nochmal ansprechen mit den jungen Leuten, eine Selbstverständlichkeit mit dem ganzen Thema anzunehmen, sag ich mal. Nur wenn man ganz selbstverständlich mit den neuen Mitbürgern umgeht und sie auch schon genauso behandelt wie Leute, die schon länger hier leben oder hier ursprünglich leben, wie man so schön sagt, kann ich diesen Hatern einen Riegel vorschieben, um durch diese, natürlich braucht man dafür dann den größeren Teil der Gruppe, die völlig selbstverständlich mit diesen neuen Mitsportlern umgehen, dann ja, entwickelt sich sowas meiner Meinung nach gar nicht. Und so, ich habe ja, habe ich eingangs nicht gesagt, ich habe ja auch einen britischen Background, das wissen die wenigsten, weil ich halt gut Deutsch spreche, ne? Aber ich habe einen britischen Pass und mein Papa kommt aus England und meine Mutter ist aus Polen vertrieben worden damals. Also eigentlich im doppelten Sinne Migrationshintergrund, obwohl der sehr gering ist im Gegensatz zu anderen, weil der kulturelle Unterschied halt nicht so groß ist. Aber wie ich eingangs schon sagte, ich bin da mit 10 zum Basketball, da hat keiner danach gefragt. Ja, da war das, Kinder fragen da nicht. Die gehen selbstverständlich damit um und spielen miteinander. Das ist ja das Schöne an jüngeren Leuten, dass die offener sind. Man ist mit 10 Jahren kein Rassist. Ja, das entwickelt sich später und wir müssen gucken, dass wir über einen selbstverständlichen Umgang miteinander diese Leute einfach ausbremsen. Das ist meine Frage.
Dirk, ist interessant zu hören. Ich bin nur ein Binnenmigrant, so würde ich mich zumindest bezeichnen, weil ich Ossi bin, weil ich aufgewachsen bin in der Nähe von Dresden, habe mich dann aber hier in Hannover komplett assimiliert, also man hört es nicht mehr. Ich hatte aber auch viel Zeit, aber es ist manchmal trotzdem noch ein Stigma, das ist auch so. Aber nochmal zurück zum Thema Rassismus. Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden, also auch mal um vielleicht ein bisschen der Komplexität der Realität ein bisschen gerecht zu werden, zwischen denjenigen, die wirklich ein hartes rechtsextremes Weltbild haben oder rassistisches Weltbild, die gibt es, die wird man jetzt auch nicht überzeugen können, sondern da muss man klare Haltung zeigen. Und dann gibt es aber auch, ja, dadurch, dass das ganze Leben und die ganze Gesellschaft durchzogen ist mit Stereotypen, die diskriminierend und rassistisch wirken können, die wir auch von klein auf lernen, immer wieder Situationen, wo man ungewollt ja, rassistische Stereotype auch im Sportverein einfach weiterträgt. Ne? Mhm. Und da muss man, finde ich, unterscheiden. Da ist die junge Generation sehr, sehr weit, weil sie sehr sensibel mit solchen Dingen umgeht. Das ist natürlich jetzt pauschal gesagt, aber im Wesentlichen sehr sensibel da ist, gerade wenn es zum Beispiel um die Verwendung von Sprache geht. Und da, glaube ich, müssen wir lernen, mit einer gewissen Gelassenheit auch solche Dinge anzusprechen. Also wenn ich, ganz berühmt ist ja diese Frage, wo kommst du denn her? Ne? Mhm. Wenn jemand aufgrund seines Äußeren gekennzeichnet wird als jemand, der irgendwie Migrationshintergrund haben könnte, weil er eine dunklere Hautfarbe hat oder so, was ja nicht der Wahrheit entsprechen muss, aber was einfach durch das Bild dann erzeugt wird. Und das ist genau so etwas, was ich gerade meine. Also das, dann kann es sein, dass man ganz unbefangen so eine Frage in den Raum wirft, sie aber beim Gegenüber ganz anders ankommt, weil die Person sich jeden Tag dafür rechtfertigen muss oder gefragt wird, wo sie herkommt, nur weil sie eine dunklere Hautfarbe hat, aber eigentlich in Hannover geboren ist. Ne? Also und da muss man einfach sensibel sein, da ist man aus meiner Sicht ja nicht gleich ein Rassist, aber man transportiert rassistische Stereotype, weil man sagt, dunkle Hautfarbe gehört irgendwie nicht dazu. Ne? Und da muss man einfach sensibel sein und muss auch lernen, so etwas offen anzusprechen, ohne gleich die Menschen zu diskreditieren, sondern ihnen die Chance zu geben, auch zu reflektieren und dazu zu lernen, dass das eben auch negativ ankommt. Ne? Wir haben das übrigens auch im positiven Sinn, auch im Sportkontext, also wo es dann auch Vorurteile und Stereotype gibt, die positiv sind, zum Beispiel, dass Leute, die aus afrikanischen Ländern zu uns kommen, ja irgendwie gut laufen können und schnell sind. Zum Beispiel. Also das dahinter steckt ja auch ein bestimmtes Denken, dass sie irgendwie von Geburt an anders sind. Und das ist vielleicht, kommt man gar nicht auf die Idee, dass es auch daran liegen könnte, dass sie viel trainieren. Ne? Solche Sachen kommen dann immer wieder zum Vorschein und damit sind wir natürlich auch oft konfrontiert. Und ich finde es immer super, wenn man einfach ganz offen darüber sprechen kann und wenn man sich auch nicht einen Zacken aus der Krone bricht, wenn man selber mal versehentlich oder unbedacht solche Äußerungen tätigt und dann auch sagen kann, oh sorry, ist mir nicht bewusst gewesen, tut mir leid. Ne? Dann sind wir, glaube ich, schon viele, viele Schritte weiter. Und da ist die junge Generation noch ein bisschen offener, so etwas auch anzusprechen und auszuhandeln.
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben ja mit dem Patrick Neumann, Kollegen von dir, Roy, im Landessportbund zum Thema Rassismus auch bereits einen Podcast gemacht und kürzlich mit der Deutschen Sporthochschule in Köln, da geht es um das Thema sexuelle Vielfalt. Und was ganz bezeichnend ist und letztendlich in beiden Interviews so rauskam, dass man ganz extrem auch mal seine Sprache selbst hinterfragen sollte, reflektieren sollte, wie beschreibe ich gewisse Dinge, ne? Und verletze ich eventuell dadurch jemanden, wo ich mir erstmal gar nicht drüber bewusst bin. Aber das passiert ja im Sport ganz schnell, dass ich mal sage, Mensch, die Aktion war beispielsweise jetzt behindert oder die Aktion war schwul. Ja, das sind ja Dinge, die gegebenenfalls ab und an mal rausrutschen, sollten natürlich so nicht gesagt werden, ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist so ein Automatismus, dass gewisse Dinge einfach, weil sie schon länger so drin sind, dann gesagt werden. Man denkt gar nicht mehr drüber nach, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt und im Bereich Integration, im Bereich Vielfalt, im Bereich Rassismus, dass man eben sein eigenes Sprachverständnis dann auch mal prüft. Ja? Ist das in der Form dann noch zeitgemäß? Ne?
Genau. Ja. Ganz, ganz häufig ja auch so Betitelungen wie auch in Mannschaftssportarten zum Beispiel, dass man eben von Arabern spricht, anstatt mal zu fragen, aus welchen Ländern die Geflüchteten wirklich kommen. Ne? Das ist dann so nach dem Motto, ach, irgendwo dann auf der Weltkarte unten rechts. Und das ist einfach so eine, man hat eine Schublade, da steckt man Leute rein. Das meint man gar nicht bösartig, aber dahinter steckt halt so eine vereinfachte Weltsicht. Und das muss man einfach ansprechen. Und oder diese Doppelbezeichnung Deutsch-Türke oder so, ne, für auch teilweise für Jugendliche, die schon seit der dritten Generation in Deutschland leben. Das sind Deutsche. So, ja. Und das diese Punkte. Und ja, ich denke, da sind wir uns auch einig. Und das ist allerdings, also nur um das nochmal abzurunden, das ist kein Problem der anderen, sondern das ist ein Problem von uns allen. Und da schließe ich auch mich selber mit ein. Und glaube, kann auch für meinen ganzen Kollegenkreis sprechen. Also das passiert uns allen. Es passiert auch denjenigen, die in der Anführungsstrichen in der Opferrolle sind. Also das passiert allen Menschen. Das ist an sich erstmal nichts Ungewöhnliches, aber es muss halt angesprochen werden, damit man das aufarbeiten kann.
Absolut richtig. Und deshalb möchte ich das auch mit dem Stigma und dem Vorurteilen nochmal aufgreifen. Deshalb habe ich das Beispiel, mein persönliches Beispiel auch nochmal gebracht, weil das ist nämlich genau umgekehrt. Das ist ja das Witzige, weil immer wenn ich Leute näher kennenlerne und dann irgendwann kommt ja das Thema dann doch mal irgendwie auf und Ausländer, nicht Ausländer, und dann sage ich so, ja, ich habe ja auch einen britischen Pass. Bitte? Du bist kein Deutscher. Es ist genau umgekehrt, weil ich vom Äußerlichen her und von meiner Sprache her das ja nicht bediene, sondern jeder meint ja, ich wäre Deutscher. Und dann, wenn die das erfahren, dann kommt ja das Umgekehrte zum Tragen. Dann denken die nochmal drüber nach, wie sie Leute in Schubladen stecken. Und in meinem Fall erfahren sie gern genau das Gegenteil. Das ist dann auch immer witzig. Und auch immer bin ich dann der Engländer. Das habe ich auch schon öfter erfahren, ne? Dass ich bis dahin der Dirk bin und danach bin ich der Engländer. Sozusagen. Das ist dann einfach so. Das ist nicht schlimm. Bin ich auch stolz drauf, auf meine Herkunft und so weiter. Aber nur um mal auch an dieser Stelle so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ne? Ich sehe jemanden, steckt in der Schublade, wie du schon gerade sagtest, aufgrund von Hautfarbe, Sprache, irgendwas. Und das ist der Araber und so weiter. Und in meinem Fall bin ich so lange der Deutsche, bis ich sage, ich bin gar kein Deutscher. Das ist sehr interessant.
Könnte man noch die Frage stellen, du sprichst aber gut Deutsch oder warum sprichst du so gut Deutsch? Das ist auch immer so gerne gestellt. Ja, könnte daran liegen, dass ich mein ganzes Leben hier bin. Das ist halt, wir sehen ja schon, wie komplex das Ganze ist, weil das sagt sich jetzt alles so leicht dahin, aber sowas zu lernen ist halt wirklich ein lebenslanger Prozess eigentlich. Und insofern gibt es da von unserer Seite aus auch entsprechende Unterstützungsformate durch die Fortbildung, weil wir natürlich auch wissen, dass gerade Übungsleitenden und Vereinsfunktionären hier eine besondere Rolle zukommt und dass die nicht von Haus aus jeder C-Trainer oder jede C-Trainerin diese Kompetenzen mitbringt, sondern dass man sich da vielleicht mal speziell schulen sollte, wenn man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und entsprechend halt nochmal der Hinweis, dass eine Erweiterung der eigenen Kompetenzen immer Voraussetzung ist für nachhaltigen Erfolg auch im Themenfeld Integration. Und trotzdem, der Begriff Vernetzung, den werfe ich jetzt nochmal in den Raum, ist trotzdem wichtig, weil egal, was ich als freiwillig Engagierter mache, ich werde ja nie ein Profi werden, weil ich das in meiner Freizeit mache. Und es gibt aber genug Profis. Es gibt überall Beratungsstellen, es gibt überall Leute, die unterwegs sind im Bereich der kulturellen Bildung und so und in der Stadtteilarbeit. Und das liegt auf der Hand, sich mit denen zusammenzutun. Und von deren Erfahrungen, deren Wissen auch zu profitieren. Auf der anderen Seite eben auch das, was der Sport kann, anzubieten, nämlich Menschen in Bewegung zu bringen und einen Raum zu schaffen, wo Menschen mit dem, was sie verbindet, nämlich die Freude an der Bewegung, einfach zusammenzubringen und dort was aufzubauen. Also das nochmal der Appell, sich vor Ort zu vernetzen und dort einfach die Potenziale zusammenzulegen.
Ja, sehe ich genauso. Das erfahre ich auch in der täglichen Arbeit. Es kommen immer wieder neue Leute dazu, die man kennenlernt und sich auch, auch wenn es nur im ganz kleinen Maße ist, engagieren wollen. Und dann habe ich es vorhin schon mal gesagt, das Thema Spaß, glaube ich. Ganz am Anfang in der Vorstellung habe ich gesagt, dass es mir Spaß macht. Und das ist ja auch ein Punkt des Spaßes, dass man so viele neue Mitstreiter hat, Leute neu kennenlernt über diese Tätigkeit und über dieses
Engagement. Ja, letztendlich auch schon gehen wir fast ins Richtung Ende des Podcasts und da steht Ausblick in die Zukunft. Und ihr habt jetzt schon einiges genannt, so ein bisschen, ja, wie eure Gedanken sind und was man alles machen kann und wie es vielleicht weitergehen kann und dass sich die Gesellschaft verändert und so weiter. Ich glaube, da war schon viel dabei. Ich würde euch aber abschließend jeweils noch einmal das Wort geben, um vielleicht euren persönlichen Ausblick da in die Zukunft mitzugeben und vielleicht ein paar abschließende Worte zu sagen und würde da gerne bei Roy beginnen.
Ich habe 4 Punkte. Das eine ist, dass wir in Zukunft, in der nahen Zukunft, uns sehr stark nochmal mit den Auswirkungen von Corona beschäftigen müssen. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass wir im Jahresverlauf 2022 dann wirklich das Gröbste überstanden haben, weil ich die Befürchtung habe, dass sehr viele Bindungen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden zwischen engagierten Menschen in Vereinen und Menschen, die an den Angeboten teilgenommen haben, aber noch nicht so stark an den Verein gebunden sind, dass da vieles kaputt gegangen ist und jetzt wieder neu aufgebaut werden muss. Das lässt sich noch nicht so richtig abschließend erkennen, aber die Tendenz geht dahin, dass viel Motivation da ist, aber dass vieles auch kaputt gegangen ist, was wieder aufgebaut werden muss. Das wird uns beschäftigen und da ist eine große Herausforderung für uns als Verband, dabei zu unterstützen. Dann glaube ich, dass es in Zukunft sehr wichtig sein wird, die Schnittstellenthemen stärker in den Fokus zu rücken. Wir haben gerade sehr viel über Rassismus gesprochen. Das ist eine dieser Schnittstellen, weil Integrationsarbeit ist immer auch Antirassismusarbeit. Aber es gibt auch andere Themen wie Gesundheit, wie Bildung, wie auch die Sportjugendbereiche, also wo sie vieles einfach gesellschaftlich überschneidet in Themen, in den gesellschaftlichen Themen und wo wir stärker auch vernetzt denken müssen. Das ist für uns als Verband ein großes Thema und da werden wir stärker einen Fokus noch drauf legen. Und das Dritte, es gibt, glaube ich, einen wachsenden Druck auch von antidemokratischen Strömungen, auch in unserer Gesellschaft. Und gerade bei so einem Thema wie Integration wird es darum gehen, auch Haltung zu zeigen und sich klar zu positionieren für das, was wir als Sportorganisation repräsentieren wollen. Das wird uns sehr stark beschäftigen, gerade weil die Debatten ja immer sehr emotional geführt werden. Und vielleicht ein vierter Punkt. Ich wünsche mir einen stärkeren Austausch auch mit Netzwerken außerhalb des Sportes. Das habe ich jetzt ein paar Mal angesprochen, dass wir auch als SB noch mal stärker auch Kontakte zu anderen Organisationen aufnehmen und pflegen können. Das ist eine Ressourcenfrage, weil wir, glaube ich, ganz viel lernen können auch von anderen und auch unsere Potenziale da einbringen können. Das sind die vier Punkte, die aus meiner Sicht uns in Zukunft beschäftigen werden.
Ja, ich knüpfe mal an das Thema Corona an auch. Ich habe auch mitbekommen, dass einige Personen sich während der Pandemie eingeigelt haben, weniger Sport gemacht haben, weniger in die Sportvereine gehen konnten, ist klar. Aber jetzt, wo es sich wieder öffnet, hoffentlich dann wieder in die Sportvereine gehen. Das möchte ich ausdrücklich unterstützen an dieser Stelle. Ich im Bereich Basketball, muss ich ganz klar sagen, ich nehme so eine Aufbruchstimmung wahr in meinem näheren Umfeld. Die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht. Die haben Bock zu spielen, die haben bei aller Rivalität, freuen die sich auf ihre Gegner, die dann auch endlich wiederzusehen, weil man vielleicht jahrelang in der gleichen Klasse gegeneinander angetreten ist. Und das ist toll. Also das ist im Bereich Basketball, muss ich wirklich sagen, kommt das sehr positiv rüber. Was ich allerdings auch zu Corona sagen muss, ist, dass, sage ich mal, das ganze Umfeld und die Sachen planerisch schwierig waren in dieser Zeit. Es wurden viele Sachen abgesagt, viele Sachen wurden verschoben. Jetzt seit kurzem sind ja viele Sachen wieder möglich, vor allen Dingen draußen. Und da hat sich natürlich über den Sommer sehr geballt dann. Sobald alle standen in den Startlöchern und sobald es wieder losging, konnte dann noch was stattfinden. Und wir haben das alles möglich gemacht, natürlich, weil wir motiviert sind und das auch machen wollen und es uns Spaß macht. Allerdings wünsche ich mir für die Zukunft, wenn wir dann hoffentlich im Anfang nächsten Jahres tatsächlich da die blöde Pandemie überwunden haben, ein bisschen mehr Planungssicherheit, weil das ein bisschen mehr Ruhe reinbringt und ein bisschen stetigeren Verlauf über das ganze Jahr. Ich glaube, das tut vielen gut. Ganz aktuell für den NBV planen wir ein Treffen mit allen Mitarbeitenden im Ressort Integration und Unterstützung aus der NBV-Jugend, die sich auch im Bereich Vielfalt und Integration sehr hervortut. Und wir wollen zusammen den Integrationsbegriff oder einen anderen nochmal für uns explizit herausarbeiten und schauen, wo wir stehen. Und zum anderen wollen wir im Team erarbeiten, wo wir gegebenenfalls hinwollen und vielleicht in 1, 2, 3 Jahren stehen wollen. Und das wird ein spannender Prozess, auf den ich mich sehr freue.
Ja, dann sag ich mal vielen Dank für diese abschließenden Worte und vor allem vielen Dank für eure Zeit, dass ihr ja uns oder dass wir gemeinsam uns gegenseitig da diesen Podcast aufnehmen konnten. Und ich hoffe, dass da einiges dabei war bei unseren oder für unsere Zuhörer. Und ja, freue mich, wenn wir dann wieder mal voneinander hören. Und vor allen Dingen freue ich mich auf hoffentlich viele Projekte, die jetzt in Basketball Niedersachsen stattfinden. Und Dirk, ich hoffe, dass dir die Vereinsvertreterinnen dein E-Mail-Postfach überfluten mit Ideen und hoffe, dass da einiges vorangeht.
Ja, danke Johannes, danke für die Einladung und danke für das tolle Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Danke an euch, danke Roy und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.